Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Power & Pace Triathlon Podcasts. Mein Name ist Lea Rosenberg und ich bin eure Teammanagerin. Mir gegenüber sitzt heute der liebe Adrian. Hallo Adrian.
Hallo zusammen.
Du bist, haben wir gerade schon festgestellt, nicht das erste Mal hier, sondern du bist bereits in der Wiederauflage, quasi Community Chat 2.0 heute mit dir. Stell dich doch bitte trotzdem noch einmal kurz vor.
Danke für die Einladung erstmal. Ich bin vor einem Jahr schon mal hier gewesen. Ich bin Adrian, Altersklasse 35, aus dem hohen Norden bei Bremen. Und ich glaube, die meisten kennen mich entweder mit dem Flash-Shirt auf der Strecke oder, was auch schon vielen bekannt ist, irgendwie als Doppelstarter.
Oh, als Doppelstarter, da muss ich direkt nachfragen, was bedeutet das für dich?
Ich glaube, vor 2 Jahren bin ich in Hamburg und in Hannover bei der Power & Pace Trophy bei beiden, also bei Sprint und bei olympischen Distanz gestartet. Und seitdem habe ich den Ruf irgendwie raus, dass ich bei solchen Events immer doppelt starte. Das waren jetzt aber auch wirklich, glaube ich, nur die beiden Veranstaltungen bisher, wo ich an beiden Tagen gestartet bin. Wobei ich nächstes Jahr in Hamburg auch wieder Doppelstart anvisiert habe.
Ich wollte direkt fragen. Die Möglichkeit bietet sich ja. Sprintdistanz samstags, olympische sonntags und du bist bei beiden am Start?
Genau, da habe ich schon beide Anmeldungen abgeschickt, genau.
Ach schön, da sehen wir uns auf jeden Fall. Ich werde dich von Streckenrand ordentlich anbrüllen und hoffentlich ein bisschen Motivation mitgeben, aber cool. Dann bist du als Flash, als Power & Pace Flash, als Justice League Vertreter des Triathlons am Start, als Doppelstarter, ja, schon ganz schön viele Titel, ganz schön viel Triathlon-Geschichte, die du da für dich mitschreibst, mitnimmst. Du warst zuletzt zu Gast, kurz nach der Trophy in Norderstedt. Da hast du dich mit Jule unterhalten, dich kurz vorgestellt. Ich werde die Podcast-Folge in den Shownotes verlinken, also wer die nochmal nachhören will, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen und auch nochmal mehr über deine Reise zum Triathlon selbst zu erfahren oder auch, ja, was Power & Pace Flash jetzt eigentlich genau bedeutet und wo das herkommt, der kann sich das gerne nochmal anhören. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr das verlinkt. Und ja, wir wollen gerne ansetzen bei etwas, was du damals schon in der Community einigen gesteckt hast, einem Traum, den du hattest. Möchtest du diesen einmal sofort nennen und damit herausplatzen?
Gerne. Auch wahrscheinlich mit der Grund, warum ich jetzt auch hier eingeladen wurde. Ich hatte letztes Jahr bei der Community oder beziehungsweise bei den Power & Pace Startern in Norderstedt schon anfangs den Gedanken gehabt, dieses Jahr auf den Philippinen und mit dem entfernten Ziel oder dem Traum in Neuseeland bei der WM zu starten. Da muss ich aber sagen, das war ein ganz sehr naiver Gedanke damals, weil ich da sehr verblendet war, was ich an den Zeiten damals mir rausgeschaut habe. Da hatte ich mir nämlich die Ergebnisse mal angeschaut von den bisherigen Rennen auf den Philippinen und da schafften vielleicht 10 unter 2 Stunden am Ende den Halbmarathon. Und da hatte ich gedacht, ja, Halbmarathon unter 2 Stunden schaffst du eigentlich immer. Und wenn du unter 2 Stunden kommst, dann bist du automatisch irgendwo in den Top 10. Und erst als ich mich dann angemeldet habe, wurde es immer klarer, was habe ich da getan. Weil dann mir immer bewusster wurde, dass was da für Bedingungen vorherrschen, mit der Hitze, dem tropischen Wetter und ja, wo dann der Gedanke erstmal wieder weiter wegging von Neuseeland und erstmal wirklich der Blick nur auf die Philippinen gerichtet war. Vielleicht da noch, warum Philippinen? Also meine Mutter kommt aus den Philippinen, mein Vater aus Deutschland und der Großteil der Familie ist einfach auf den Philippinen in Manila. Und ich wollte da oder beziehungsweise die wollten auch gerne immer wieder mal sehen oder überhaupt das erste Mal sehen, wie ich so ein Sportevent bestreite. Und dann hatte ich gar nicht mal nach Triathlon geguckt, sondern nach Laufveranstaltungen, Halbmarathon, Marathon und war gar nicht auf dem Gedanken, Ironman da zu starten. Gleichzeitig hat sich dann herauskristallisiert, dass dann auch Familienmitglieder aus Deutschland, die auch noch gar nicht auf den Philippinen waren, nächstes Jahr auch oder beziehungsweise jetzt 2024 die Möglichkeit haben, auch nach Philippinen zu kommen. Und dann quasi war es quasi schon fix, 2024 muss ich irgendwas machen auf den Philippinen. Und dann bin ich irgendwie per Zufall auf den Ironman 70.3 Subic Bay gestoßen, der von Manila aus ganz gut erreichbar ist. Ja, und dann war es fix. Dann hatte ich mich da angemeldet, sobald der Termin rauskam. Und hatte seit ab dem Zeitpunkt quasi Angst vor dem Wetter.
Okay, das schreit ja danach. Also, wir kennen deinen Plan, wir kennen dein Ziel, deinen Wunsch. 70.3 WM Neuseeland, Taupo sollte es sein. Und wir kennen deinen angestrebten Qualifikationsort. Jetzt ist natürlich, ich weiß nicht, wann war der 70.3 auf den Philippinen? Wann fand der statt?
Am 9. Juni dieses Jahres.
Am 9. Juni. Und wie war die Vorbereitung dann von Norderstedt bis zu dem 70.3? Wie bist du da hingekommen? Also, klar, vermutlich wirst du geflogen sein, aber das meinte ich nicht, sondern eher die ja, sportliche Vorbereitungszeit, weil du sagtest, irgendwann lag der Fokus dann komplett bei dem Rennen auf den Philippinen, was ja, wie du sagtest, mit ganz eigenen Herausforderungen, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen und ich weiß nicht, was sonst noch alles aufwartete. Wie waren so deine Schritte bis dahin?
Ja, das größte Problem, was ich sah, dass wir gerade in Deutschland nicht gerade das sonnigste und wärmste Wetter vor allem im Mai und April haben. Und da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, wie kann ich denn jetzt die Wärmeanpassung wirklich vernünftig hier durchführen. Das hatte ich dann auch in den Runden mit Björn ich weiß nicht, glaube ich, habe ihn da zwei, dreimal gefragt. Oder bestimmte Fragen gestellt, was kann man da am besten machen, aber am Ende kam raus, also kannst in Deutschland eigentlich gar nicht danach richtig vorbereiten und erhielt, glaube ich, auch nicht so viel was man jetzt auch zum Beispiel in Instagram auch manchmal sieht von Profiathleten, wo die sich da in dicker Jacke einpacken. Da sollte ich mir gar nicht so viel in den Kopf machen, sondern einfach früh genug dahin, um dann ausreichend Zeit zu haben, sich da anzupassen von der Wärme, von dem Tropen. Und dann habe ich auch entsprechend 2 Wochen, glaube ich, waren das am Ende vorher gebucht, dass ich da bin und dann wirklich die Anpassung da vor Ort zu haben und trainingstechnisch einfach vorher den Power-Pace-Plan einfach so durchgezogen, wie gewohnt eigentlich. Ich habe mir auch ein bisschen umgehört. Ich hatte von der Ausdauer wird den John Rüth, der da auf den Philippinen auch schon gestartet ist, mit denen hatte ich auch gesprochen. Und nach dem Gespräch wuchs dann nochmal ordentlich der Respekt, weil er schon meinte, das ist mit eines der härtesten Rennen von den Bedingungen her. Also was ich da von der Entscheidung getroffen habe, da zu starten, da habe ich auch gedacht, okay, jetzt hast du dich angemeldet, dann musst du jetzt auch durchziehen. Und ich empfand die Vorbereitung oder beziehungsweise den Respekt vor dieser Challenge, muss ich sagen, fast eigentlich sogar größer als jetzt zum Beispiel die Langdistanz, die ich ja letztes Jahr gemacht hatte in Frankfurt. Weil diese Bedingungen, die sind so brutal. Ich kannte das, ich war 2000, ich glaube 18 war ich da und da bin ich auch mal 5 Kilometer einfach nur mal gelaufen und dieses Gefühl, Das hatte ich einfach die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass es eigentlich gar nicht geht. Wie willst du da quasi 5, 6 Stunden Sport machen? Was hast du da bloß gemacht? Aber ja.
Ja, wie geht man mit der Hitze um? Weil bei hoher Luftfeuchtigkeit kann ich mir vorstellen, dass das, ja, also normalerweise das Schwitzen dann nicht mehr allzu viel bringt oder nicht mehr in dem Maße.
Ja.
Also, da
Genau,
hätte
das
ich
war
ja
auch ein
mir aber
Punkt.
nicht vorher, von dir gibt es keine Bilder mit Rollentrainer in der Sauna.
Nee, das ist nicht. Also da, ich habe
Das hast du
jetzt
ausgelassen.
ganz normal hier trainiert. Frühling war leider nicht so warm. Also gab es keinerlei Anpassung hier. Was ich aber trainiert habe oder beziehungsweise von der Verträglichkeit war, mit Salztabletten umzugehen, weil ich wusste, ich schwitze viel. Und da habe ich das dann einfach probiert. Und wenn man sich dick einpackt, draußen läuft, bei der Kälte schwitzt man ja trotzdem viel und dann einfach geguckt, funktionieren die Salztabletten und da hatte ich dann welche gefunden, die haben auch richtig gut funktioniert. Dann, das war jetzt soweit das, was ich quasi in Deutschland machen konnte oder soweit, wie es in Deutschland ging von der Vorbereitung. Ja, und dann würde ich dann vor Ort schon mal hinspringen. Vor Ort habe ich dann, also 2 Wochen vorher angekommen. Und ich muss sagen, die erste Woche, die war so brutal, wie ich es mir eigentlich schon vorgestellt habe, dass es einfach verrückt ist, da Sport zu machen. Also
Was hast
denn.
du gemacht? Wie hast du, also was war deine erste Einheit da? 15 Minuten lockeres Radfahren oder dann doch laufen?
Nee, ich bin gelaufen. Ich hatte aber schon 2 Tage Anpassungszeit, weil mein Koffer mit den Sportsachen nicht kam, sondern oder verzögert. Das heißt, dann hatte ich 2 Tage so Zeit, mich anzupassen an die Bedingungen. Und ja, ich glaube, dann am Abend des 2. Tages bin ich dann raus, also wo die Sonne nicht schien, sondern wirklich am Abend, so Dämmerung. Und ich glaube, das war die heißeste Zeit auf den Philippinen oder mit die heißeste. Da waren an dem Tag waren es, glaube ich, oder in der Woche um die 39 Grad. Und ich bin da, also wo wir bei der Unterkunft, wo wir waren, dann konnte man so eine Runde laufen, die war circa, ich glaube, 800 Meter oder 1 Kilometer war die etwa lang. Und nach dem ersten Kilometer dachte ich, ja, vielleicht geht es doch irgendwie. Und dann irgendwie wie auf den Schlag, boah, nur noch Kampf. Dann habe ich, glaube ich habe eine halbe Stunde gemacht. Und ich glaube, ich habe 20 Liter geschwitzt.
Boah.
So runter kam das. Und die Leute, die da geguckt haben, die da gerade eingecheckt haben und alles, die haben auch gedacht, was ist das für ein Verrückter, der jetzt hier bei dem Wetter hier durch die Gegend rennt. Und das ging die nächsten Einheiten auch nicht so viel besser. Ich habe da ein bisschen mehr versucht, ein bisschen, also von der Länge ein bisschen länger zu, genau, ein bisschen länger zu laufen. Und da habe ich auch gemerkt, da brauche ich auch schon die Salztabletten, weil da hat man so viel geschwitzt. Also es lief wirklich nur noch runter. Und die erste Woche war wirklich hart. Ich dachte, das klappte ja gar nicht. Und auch das Schwimmen, ich war auch einen Tag im philippinischen Olympiastützpunkt. Da hatten die ein 50-Meter-Becken. Bevor ich da ins Becken kam, da war irgendwie die Elite da und die sind da einfach gefühlt unter 1 Minute hin und her geschwommen auf 100 Meter. Also die konnten da richtig gut schwimmen und dann kam ich da rein und wurde dann quasi auch gebraten von der Sonne. Also es war keine Abkühlung im Wasser, muss ich auch dazu sagen. Das Wasser war bestimmt fast 30 Grad in dem Becken und das war ja draußen und dann knallt die Sonne auch einfach auf dich rauf. Also das Wasser war warm, von oben kam es runter, von der Hitze. Also das war, so viel Spaß hat es nicht gemacht und Schwimmen macht schon keinen Spaß, allgemein bei mir. Das war dann nur noch Survival. Aber so der Kipppunkt kam dann etwas mehr als eine Woche, 8, 9 Tage. Dann habe ich einen längeren Lauf gemacht, mit bisschen auch mit Intervallen drinne. Da habe ich gemerkt, auf einmal geht es irgendwie. Irgendwie, die Anpassung kam auf einmal. Und es machte mir irgendwie, die erste Stunde machte fast gar nichts aus. Also außer im Schwitzen tat man sowieso ununterbrochen. Aber man war nicht komplett leer auf einmal oder es ging gar nicht mehr. Also dass der Schalter auf einmal kam und man war einfach komplett off. Das kam dann auf einmal gar nicht mehr. Und irgendwie von Tag zu Tag wurde es dann tatsächlich besser mit dem Laufen. Und da war ich ein bisschen positiver von den Erwartungen her gestimmt. Und ja, jetzt fehlt natürlich das Radfahren, was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe. Ich habe ja gedacht, also ich habe gedacht, dass mit Neuseeland bei der Hitze wird nicht klappen oder mit der Quali. Deshalb habe ich auch keine Anstalten beschlossen, irgendwie einen Radkoffer oder sonstiges oder mit meinem Rad überhaupt darüber zu fliegen. Weil ich gar nicht weiß, ob das dann irgendwie, was weiß ich, also dabei war ich mir sehr unsicher, ob das Rad überhaupt ankommt, etc. Und dann habe ich
Hat ja
gedacht,
schon
okay.
mit deinem normalen Gepäck nicht funktioniert.
Ja, stimmt.
Oder verspätet.
Und genau, ich bin also nicht mit meinem Rad da und ich habe mir einfach mein allererstes Rennrad, was ich benutzt habe, auch beim Triathlon, war bei Decathlon, das billigste Rad quasi, das billigste Rennrad. Und das habe ich mir wiedergeholt bei Decathlon, weil ich wusste, das ging damals, als ich angefangen habe. Jetzt ist das sogar ein bisschen modifiziert, jetzt hat es Scheibenbremsen etc., also ein bisschen fortschrittlicher als das, was ich damals geholt habe. Und dann habe ich gesagt, das muss reichen. Und als ich dann das Rad aber in der vor Ort eingecheckt habe, habe ich dann gesehen, okay, du bist hier mit einem sehr, sehr unterlegenen Rad, wie es fast immer irgendwie beim Ironman in der Wechselzone ist. Da investiert ja einfach jeder alles in sein Rad. Und es gab zwei Leute, die hatten so ein Decathlon-Rad. Und den einen anderen Kollegen mit dem Decathlon-Rad, den habe ich nachher auf der Radstrecke später auch nochmal gesehen. Und für den war das einfach so eine Spazierfahrt. Und wir hatten aber das gleiche Rad und alle anderen sind mit ihren Maschinen da an den Start gegangen. Und ich dachte, okay, jeder, der hinter dir bleibt, ist schon mal ein großer Erfolg bei dem, was dir an Material ankommt.
Das ist, kann ich mir vorstellen. Ja. Wo liegt deine Stärke im Triathlon? Du sagtest gerade schon, Schwimmen ist es nicht. Bist du eher ein allgemeiner Athlet oder bist du, kannst du so alles ganz gut oder hast du eine Lieblingsdisziplin?
Ich sage eigentlich fast nach jedem Triathlon, wenn niemand sich meine Zeit anschaut, dann sage ich eigentlich immer, ich kann eigentlich nur laufen. Also Radfahren ist mittlerweile besser. Radfahren war aber auch die ersten Jahre auf dem Niveau meiner Schwimmperformance. Also ganz klar laufen und aber das macht dann Spaß auch, weil dann, wenn du weißt, du kannst schnell laufen, dann bist du zwar ganz weit hinten, aber du holst dann wieder ein paar Leute auf und das ist dann wieder ein bisschen fürs Mentale ganz positiv.
Okay, aber erstmal bist du mit deinem Rad in die Wechselzone gegangen und hast dich da eingerichtet und dann ging es vermutlich am nächsten Tag oder übernächsten Tag doch trotzdem, obwohl du es nicht so gerne magst, mit dem Schwimmen los. Habe ich gehört, sei beim Triathlon üblich.
Ja,
Wie war das Schwimmen? Wie lief das ab? Oder wie hast du dich vorm Start gefühlt? Vielleicht fangen wir damit an. Bist du?
vor dem Start, also da, wie ich eben schon erwähnt habe, die gesamte Familie war ja irgendwie vor Ort. Der Rennort ist in Ulungapo, das ist ein vergleichsweise kleinerer Ort und nicht alle aus meiner Familie haben da ein Hotel gebucht. Und man muss trotzdem um die 150, 180 Kilometer trotzdem hinfahren von Manila aus. Und als ich morgens, ich glaube, 5 Uhr, 5:30 Uhr vor Ort, also an den Strand ging, dann habe ich auch wirklich Familienmitglieder gesehen, die hatten kein Hotel gebucht und sind einfach in der Nacht rübergefahren, weil sie einfach das Rennen sehen wollten. Und womit
Und die
ich.
waren schon zum Start da.
Ja, die waren wirklich, glaube ich, eine Stunde
Krass.
vorher da. Und alle mit natürlich Deutschland-Equipment ausgerüstet und Deutschland fahren und haben da wirklich mega Stimmung gemacht, direkt am Start. Also das war wirklich unübersehbar, wo mein Support war.
Hammer.
Also der philippinische Teil und der deutsche Teil war da einfach, hat eine Traube gehabt und hat mich da supportet. Genau, die habe ich dann am Start, vor dem Start getroffen und dann ging es so langsam los und habe ich mich so langsam angestellt. Und ja, das eigentlich ist es ein Rolling Start gewesen. Dann haben sie aber gemerkt, irgendwann, das klappt mit der Zeit gar nicht, das dauert zu lange. Und irgendwie, ich glaube, so 10, 20 Athleten vor mir haben sie einfach gesagt, jetzt einfach alle rein.
Oha.
Und ich dachte auch, was ist jetzt denn auf einmal los? Und dann war einfach wirklich das Geschlagene, also das war, ich glaube, ich habe es bisher noch nicht so chaotisch erlebt beim Start wie da, weil wirklich alle auf einmal rein und der John hatte mir auch schon gesagt, die Filipinos können auch nicht schwimmen, obwohl sie auf der Insel leben. Und jetzt da habe ich gespürt, was er meinte, weil auf einmal sind wirklich von der Seite quer rüber, sind die halt an mir vorbeigeschwommen, also nicht nach vorne, sondern wirklich quer rüber, links, rechts. Also das war, da habe ich auch gedacht, wie komme ich denn jetzt hier überhaupt durch? Also die ersten 200 Meter, so kam man überhaupt nicht voran, weil so ein Gedränge drin war. Aber dann, ja. Das ging nach und nach, ging das dann besser, aber das war gar nicht das Schlimme, fand ich nachher. Also die ersten 2, 3 Minuten war schon irgendwie Chaos, aber was am meisten zugesetzt hat, war wirklich das warme Wasser. Und ich glaube, das Wasser hatte 30 Grad, habe ich im Nachhinein gehört. Und ich glaube, in Deutschland steht drin, in Deutschland wird man, glaube ich, über eine Verkürzung schon nachdenken oder vielleicht sogar über ein Schwimmen, oder dass gar nicht geschwommen wird. Meine ich irgendwo gelesen zu haben, aber auch nur Halbwissen.
Und das weiß ich gar nicht. Ich bin zwar Kampfrichterin, aber mit dem Thema musste ich mich tatsächlich noch überhaupt nicht auseinandersetzen, weil das gibt's einfach nicht.
Ja.
Also die bis wo darf man schwimmen Temperaturen habe ich überhaupt nicht im Kopf.
Ich glaube, irgendwo in den Ironman-Regeln habe ich irgendwas mit 30 gelesen, meine ich. Und es war wirklich richtig warm. Also ich hatte noch so einen leichten Schwimmzug drüber gehabt. Und das habe ich bereut, dass ich den angezogen habe, weil das war richtig warm geworden. Und ich war richtig froh, als es dann irgendwann rausging aus dem Wasser, aus diesem warmen Tümpel oder aus der warmen Suppe. Weil man hat eigentlich von Sekunde 1 an angefangen zu schwitzen da drin. Das war, boah. Ja, also da war ich richtig froh raus.
Wie war der Kurs? War das im
Nee, das war sogar an der Küste, also das war schon im Pazifischen, also ja, aber das war so eine Bucht, also Subic Bay, also in der Bucht war das und
ach, stimmt.
Deshalb waren da auch jetzt, der Wellengang war jetzt auch nicht so groß, daher passte das. Es war aber auch nicht so klares Wasser.
Also du konntest nicht so gut die Unterwasserwelt bewundern.
Ja.
Du hast keine Fische zählen können.
Nee, ich habe keine Fische gesehen.
Ach, schade. Weil das finde ich ganz schön bei einem Wettkampf schon mal im Meer, wenn man dann doch ein bisschen Unterwasserwelt hast. Ja, schade, das war dir nicht vergönnt. Dafür hast du auch gesagt, dass du gerade nicht so viel Wellengang.
Ja, dann ging es raus aus dem Wasser, dann auf das Decathlon-Rad. Und die erste halbe Stunde ging es einfach nur bergauf. Also die Strecke ist quasi da auf dem Highway, aber man fährt dann durch den Ort und dann fährt man, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Höhenmeter es waren, aber die meisten Höhenmeter waren einfach die erste halbe Stunde, ist man nur nach oben gefahren und dann hat man keinen Fahrtwind. Und das heißt, es lief einfach nur so runter. Mein ganzer Rahmen war eigentlich voller Schweiß, weil es lief einfach nur so runter und du kommst dann nur mit irgendwie gefühlt 10 km/h voran und es hört nicht auf, du guckst immer nach vorne und es geht immer noch nach oben. Dann ging es irgendwann. Da habe ich auch gemerkt, die Locals, also die aus Philippinen, sind ja etwas kleiner und leichter. Die hatten da weniger Probleme, den Berg hochzukommen, vor allem mit ihrem Equipment. Aber die konnte ich dann so nach und nach, also es wieder, also es ging ein bisschen bergig hoch und runter, so kleine Stufen. Und dann gab es irgendwann einen U-Turn und dann fuhr man da zwei Runden, bevor es dann wieder den Berg runterfuhr, ging. Und bevor, als ich das erste Mal an den U-Turn kam, oder das zweite Mal U-Turn kam, also das hieß, das müssen irgendwie schon 50, 60 Kilometer auf dem Rad hinter uns gewesen sein. Da war ich alleine, also das war vor mir war irgendwie keiner, hinter mir war keiner, und da habe ich mich einfach wirklich in die Aero-Position gesetzt und habe nicht geachtet, was vorne ist. Und da hätte das Rennen fast beendet sein können, weil ich glaube 100 oder 200 Meter vorher kommen da diese Schilder mit, jetzt kommt gleich der U-Turn. Und ich bin dann irgendwie weiter rechts rausgekommen auf den Standstreifen, wo der Schild war. Und ich war dann in der Aero-Position und auf einmal knallt es da vor mir. Und ich bin da wirklich frontal in dieses Schild reingefahren. Und habe das erstmal oder ich glaube, das ist auch beschädigt. Also das sind zwei Teilen weggebrochen. Aber ich konnte weiterfahren. Also ist nichts passiert dann am Ende. Das Schild liegt dann in zwei Teilen dort. Also da wirklich einmal nicht aufmerksam gewesen und da hätte es sehr schnell auch vorbei sein können. Aber da war ich wach dann.
Also so ein Schild ist ja durchaus ganz sinnvoll, um zu wissen, wann denn der U-Turn jetzt kommt. In deinem Fall hat es dir auch geholfen. Beim nächsten Mal könntest du vielleicht aber versuchen, auf dieses Schild zu gucken und es nicht mit dem Kopf oder dem Rad frontal mitzunehmen. Das soll helfen.
Ja.
Aber du hast, also hast dir dabei nicht wehgetan, hast dich nicht verletzt, sondern nur...
Nee, das war wirklich mit Glück ist da rein gar nichts passiert. Also wirklich, glaube ich, dass der Vorteil war, wirklich das frontal getroffen zu haben. Und ja.
Oh je. Okay, du hast den U-Turn dann aber doch noch bekommen.
Ja.
Der winkt mit dem Zaunpfahl.
Ja,
ja.
Und bis zu dem Zeitpunkt war das Rennen oder das Wetter war bewölkt, also relativ bewölkt. Das heißt, die Sonne kam noch gar nicht so richtig raus. Das heißt, es ging eigentlich noch. Und an den Verpflegungsstellen gab es auch wirklich Eiswasser. Das heißt, ich habe mir dann das Wasser auch genommen und wirklich dann einfach komplette Flasche einfach ins Gesicht, über Helm und alles Mögliche, um einfach abzukühlen. Das ging alles ganz gut noch. Doch dann, nach dem U-Turn, kam die Sonne so nach und nach wirklich raus und blauer Himmel kam. Also quasi das Schlimmste, was passieren kann. und da merkte ich dann auf einmal, wie die Sonne runterbrennt und dass dieses Kühlen mit dem Eiswasser auch nicht lange wirklich halt, also nicht lange wirkte. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es nicht mehr lang und dann beginnt der spaßige Teil mit dem Laufen und der Hitze. Ja, genau, und dann ging es, wo ich die halbe Stunde hochfuhr, ging es dann runter. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich dann überhaupt nicht treten musste. Ich musste eher sogar bremsen. In den Strava-Aufzeichnungen waren nachher fast um die 80 km/h auch drauf, weil das ging wirklich so steil runter und die ganze Zeit nur runter, dass man da mit ordentlichem Schwung nachher in die Wechselzone reingerollt ist. Und ja, in der Wechselzone hatte ich irgendwie das Gefühl, dass keiner so wirklich Lust hatte aufs Laufen, weil alle so langsam sich bewegt haben, irgendwie, also dann habe ich das, also ich bin wirklich der Einzige, gefühlt, also jedenfalls zu dem Zeitpunkt, ich bin dann reingekommen, bin dann wirklich zu meinem Stand hingerannt, habe das Rad da aufgehangen, rüber zu meinen Sachen, Schuhe angezogen und dann war so eine Reihe an Sitzen und dann saßen die da, die anderen, und ich hatte das Gefühl, die warten dann gerade auf den Kaffee oder haben sich dann ganz gut amüsiert untereinander. Und ich dachte, okay, anscheinend dabei sein ist alles erstmal oder erstmal abkühlen, obwohl es da auch nicht gerade kühl war, weil die Wechselzone war auch wirklich in einem Bereich, wo überhaupt gar kein Schatten war. Und unterm Zelt, was da aufgestellt war, da staut sich auch noch die ganze Hitze. Also ich weiß nicht, warum man sich da so in so einem Plausching ja, zum Plausch dahingesetzt hat. So jedenfalls hatte ich den Eindruck gehabt, aber vielleicht war das auch nur gerade dem Moment bei den Athleten so.
Vielleicht kannst du auch einfach nur besonders gut wechseln.
Nee, das kann ich nicht.
Okay.
Ich glaube, dafür bin ich dann auch wieder bekannt, glaube ich, in der Community. In Hamburg, glaube ich, war meine Wechselzeit länger als meine Laufzeit oder ja, beim Triathlon, weil ich meinen Radstellplatz nicht gefunden habe. Und dann bin ich irgendwie gefühlt 10 Minuten hin und her gelaufen, um ihn zu finden. Und in Norderstedt bin ich auch auf die Radstrecke losgelaufen, statt auf die Laufstrecke. Also es gibt da genügend Beispiele, die zeigen, dass ich nicht so schnell wechseln kann.
Wir stehen in Hamburg doch auch Schilder drin rum. Aber die hast du mit dem Kopf dann doch nicht mitgenommen.
Aber es stehen auch zu viele Fahrräder.
Stimmt. Stimmt, stimmt. Okay, ich kann mir vorstellen, dass die Bergabfahrt, aber wenn du sagst, die anderen hatten berghoch den einen oder anderen Vorteil, dass die Bergabfahrt dann für dich wieder einige Plätze gut gemacht hat. Bist du ja an den Leuten vorbeigebraust oder waren die ähnlich schnell bergunter?
Das letzte Drittel waren gar nicht mehr so viele Athleten, die jetzt vor oder hinter mir waren. Das hat sich dann irgendwie so aufgeteilt, großartig. Also ich meine mich zu erinnern, dass vor mir war jemand und den habe ich jetzt nicht überholt, weil bei dem Gefälle war es auch irgendwie zu gefährlich, da irgendwie nochmal innen oder außen zu überholen. Da habe ich jetzt nicht riskiert für die ein paar Sekunden. Aber es waren gerade zu dem Zeitpunkt auch nicht so viele Athleten, die da runtergerollt sind, als ich da war.
Okay, ja. Gut. Ja. Dann warst du eigentlich schon in der Wechselzone, da waren wir gerade schon. Und bei den plauschenden Kaffeepause machenden Athleten fände ich eigentlich ganz gut.
Ja, vielleicht wussten sie auch, was da jetzt bevorstand. Und dass man da erstmal eine Pause braucht. Das waren wahrscheinlich die Erfahrungen. Weil dann kam das Laufen. Das ist ein 2-Runden-Kurs, also pro Runde circa 10,5 Kilometer, wo es auch kaum Schatten gibt. Also das heißt, man lief da wirklich in der Sonne. Es gab ein paar hundert Meter, gab es mal Schatten, aber sonst läufst du wirklich komplett durch die Sonne. Der Start
und
geht...
Asphalt?
Ja, auch Asphalt oder...
Okay, also du bist von oben und unten gebraten?
Ja, exakt. Ich weiß noch, nach den ersten oder 200 Metern kam schon die erste Verpflegungsstation. Dann hatte ich mir Eis genommen, also die haben da wirklich, das war das wirklich das Gute auch bei der Veranstaltung. Die sind da wirklich super organisiert gewesen mit der Verpflegung und mit den Kühlungsmöglichkeiten. Die haben dann wirklich so ein riesen Bottich gehabt, wo sie Eiswasser drin hatten und dann auch wirklich andere Sachen, wo Eis und alles Mögliche war. Und dann habe ich mir auch alles Mögliche an Eis geholt und überall irgendwo am Körper gesetzt, weil es dann einfach hieß, jetzt einfach die Kerntemperatur unten halten, weil das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn du überhitzt, dann kommst du nicht mehr runter und dann ist es eigentlich vorbei. Und beim ersten kam mir schon ein erster Helfer entgegen. Der hatte so einen Eimer, ich glaube so einen 5-Liter-Eimer, so ein klar, oder ja, weiß nicht, 5 Liter, aber auf jeden Fall, wo viel Eiswasser drin ist. Und er hat gefragt, soll ich das über dich rüberkippen? Und ich dachte, ja, über den Kopf, ja, mach mal über den Kopf. Und der hat es nicht direkt über den Kopf, sondern er hat mir direkt in den Nacken hinein, sodass das ganze Eis auch hinten am Rücken runterlief. Und ich dachte, wow. Und also beim ersten Mal dachte ich, ja, weiß ich nicht, ob ich das normal mache, aber als dann so Kilometer für Kilometer vorbeiging, muss ich sagen, möchte ich das nicht mehr missen, weil das hatte einen riesigen Effekt gehabt. Also ich habe das mal abgeglichen mit der Pulsuhr. Wenn so ein Bottich Eis in deinen Rücken rein rüber geht, dann ist wirklich mein Puls um die 20 Schläge runtergegangen. Und ich habe da versucht, auch die ganze Zeit für mich, wusste ich, wenn ich über 170 Schläge habe, dann geht's in eine gefährliche Richtung. Und die Verpflegungsstände waren auch zum Teil wirklich sehr gut von den Abständen her. Das heißt, immer wenn ich mich diesen 170 so langsam genähert habe und auch tempotechnisch nicht noch weiter runterdrücken konnte, um diese 170 unterhalb zu behalten, kam so eine Verpflegungsstation, die dich dann einfach komplett abgekühlt hat. Und dann warst du wieder bei 150 erstmal und dann ging das quasi die ganze Zeit hoch und runter. Von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation hast dich versucht, dahin zu retten, dass der Puls nicht zu hoch ging. Und bei einer Verpflegungsstation, da habe ich mich verschätzt. Da habe ich gedacht, ja, hier, die haben nachher da drüben, da im Wendepunkt, da gibt es bestimmt noch irgendwie Eis und so weiter. Dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, was ich gemacht habe, dann habe ich das Eis irgendwie verloren, glaube ich. Und dachte, ja, aber da drüben am Wendepunkt kommt ja was. Dann komme ich den Wendepunkt immer näher und das Einzige, was ich sehe, sind die Helfer mit diesem Bändchen. Und ich dachte, oh nein, wo ist denn jetzt die Verpflegungsstation? Und ich wusste genau, wie viele Kilometer weg war, die andere Verpflegungsstation weg war. Das heißt, ich musste dann nochmal wirklich 2 Kilometer wieder zurücklaufen, um dann wieder wirklich zu dieser Abkühlung, zur nächsten Abkühlung zu kommen. Und das war wirklich der härteste Part beim Laufen, wo ich dachte, boah, jetzt geht ja, jetzt ist quasi vorbei. Und ja, irgendwie, also ich weiß nicht, was ich da, wie ich das da, also.
Weißt du, welcher Kilometer das in etwa war?
Das müsste Kilometer 12 oder 13 gewesen. Nee, das war noch vor der Wende, vor der Hälfte. Das müsste Kilometer 9 gewesen sein.
Okay, ja. Okay, war also beim ersten Rundendurchlauf noch.
Ja, genau. Der Wendepunkt. Das war zwischen den Golfplätzen und da kamen auch die ganze Zeit immer Leute vorbei, die ja Golf gespielt haben. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was sind das für Verrückte, die ja jetzt da in der prallen Sonne bei gefühlt 50 Grad da durch die Gegend rennen. Aber ja, dann gab es aber kurz, ich glaube 10 oder 15 Minuten war es dann bewölkt und auf einmal, also dann merkt man auch wirklich, was diese Hitze einen da ausmacht. Auf einmal ging das auf einmal mit dem Laufen. Dann konnte ich wieder auf einmal die Pace hochfahren. Und also das war irgendwie fast Wohlfühltemperatur für mich, als die Sonne weg war. Und dann lief es auf einmal wieder. Und als die Sonne wieder kam, dann merkte ich auch wieder, okay, jetzt das ist wirklich, diese Hitze macht wirklich einen enormen Unterschied. Wenn du dich jetzt bei der Sonne nicht auch richtig kühlst, dann ist es jetzt auch wieder vorbei. Und dann war, also das ist wirklich die ganze Zeit so ein Balanceakt zwischen wirklich abkühlen, Sonne ist da, Sonne ist nicht da, rechtzeitiges Erreichen der Verpflegungsstation. Also das war ein sehr langer Tag dann auch wirklich dann auf dieser Laufstrecke gefühlt. Und niemand wirklich, hast dich umgeschaut, niemand ging es da wirklich gut. Ich habe gesehen, es waren auch noch, glaube ich, 3 weitere Deutsche da, die habe ich sogar erkannt auf der Strecke. Und den habe ich richtig gesehen, wie die gelitten haben. Also wirklich mehr als jetzt die Einheimischen, also beziehungsweise die Europäer, die man dann teilweise da auch gesehen hat. Das war schon wirklich brutal gewesen. Aber dann, als die letzten 3 Kilometer dann kamen, dann einfach nur noch Vollgas und dachte, jetzt läuft es auf einmal. Und einfach nur noch ins Ziel und auf der Zielgeraden. Da war auch wieder der Support. Also mein Support war eigentlich fast immer irgendwo mal zu sehen, auch auf der Laufstrecke, auf dem Rad waren sie auch irgendwie zu sehen, weil sie im Stau waren und dann ich da zufällig mit dem Rad vorbeikam.
Ach, wie praktisch in dem Moment.
Ja, durch die Ironman-Veranstaltung wurde nämlich die einzige Hauptstraße, die diesen Ort durchging, zur Hälfte gesperrt und dann läuft gar nichts dort. Und ja, dementsprechend war überall Stau. Und ja, meine Familie wollte eigentlich zum Laufstart da sein, aber dann haben sie gemerkt, das schaffen sie nicht. Und dann haben sie gesehen, wie ich dann mit dem Rad vorbeikam und haben sie dann nochmal Support gegeben. Und genau, die waren dann alle auch schon im Zielbereich und haben da irgendwie auch schon richtig Stimmung gemacht mit ihren Deutschlandfahren. Und ja, das war dann wirklich wieder Gänsehaut, da durchzukommen mit dem Support, durch diese Bedingungen. Das war dann wirklich, eigentlich immer unbeschreiblich, wenn man da durch einen Ironman da ins Ziel kommt, nach dieser harten, langen Vorbereitung. Ja. Und da habe ich auch Im Ziel habe ich auch gar nicht mein Cousin, einer meiner Cousins, glaube ich, hat mir auch die Platzierung durchgegeben. Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich habe irgendwas mit 32 verstanden und dachte, okay, dann ist Neuseeland sowieso egal. Und da war ich auch im Rhein. Da dachte ich, okay, das war das Highlight heute hier. Du hast es geschafft und Neuseeland wäre sowieso nur Bonus gewesen.
Sind dir also hast du zwischendurch drauf geachtet während des Wettkampfs, welche Platzierung du hast?
Nee,
Oder
ich
wurde es
hatte
dir
auch.
auch zwischendurch zugerufen oder nur das
Nee,
eine
ich
Mal
habe
am
zwar
Ende?
einigen gesagt, wenn ihr was wisst von den Platzierungen oder Abständen, dann könnt ihr das ruhig gerne reinrufen. Hat aber niemand gemacht. Das Einzige, was ich gesehen habe, man konnte die Altersklassen anhand der Nummer ganz gut erkennen. Also jeder, der etwa meine Nummerhöhe hatte, da wusste ich, okay, das ist eigentlich ein direkter Konkurrent. Und ja, aber ich habe jetzt nicht so viele gesehen, die dann vorne weggelaufen sind oder so. Aber das war jetzt auch gar nicht so die Prio in dem Rennen. Das heißt, das wäre ja sowieso am Ende nur Bonus gewesen. Wenn da einer war, der in meiner Altersklasse war, dann habe ich geguckt, ob ich da mithalten kann oder hinter mir halten kann. Aber bei den Verpflegungsstationen hat man sich dann sowieso nicht mehr irgendwie, hat man nichts mehr verfolgt, weil man sich da auf die Kühlung konzentriert hatte.
Du warst dann doch eher bei dir als bei der Platzierung und bei dem ja, Ziel oder Wunsch in dem Moment vielleicht eher.
Ja.
Und dann bist du ins Ziel gekommen, hast deine Familie gesehen und vermutlich nochmal abgeklatscht oder ja, auf jeden Fall genossen, dass die dich dann ins Ziel begleitet haben. Und dann die Platzierung nicht, vielleicht nicht ganz verstanden. Vielleicht doch. Platz 23, 32, was hattest du verstanden?
Irgendwas mit 30, 32,
Ja.
33 oder so, glaube ich, habe ich verstanden. Ich war aber zu dem Zeitpunkt Platz in meiner Altersklasse 12. Es gab noch irgendwie zwei Disqualifizierungen, wie ich das mitbekommen hatte.
Oha.
Also
Okay.
war das jetzt nicht so schlecht. Also es war theoretisch noch möglich. Es gab nämlich 6 Plätze pro, also in meiner Altersklasse gab es 6 Plätze und vielleicht ist das Vorteil oder Nachteil, je nachdem. Vorteil ist, dass das Rennen relativ am Ende des Quali-Zyklus war. Das heißt, die ersten drei, vier, die hatten schon gute Platzierung durch ein anderes philippinisches Rennen in Cebu. Das heißt, da war die Wahrscheinlichkeit hoch, die hatten schon ihre Plätze oder wollten gar nicht hin. Und genau, dann war ich am Abend zur Slotvergabe und dann begann das Zittern oder das Hoffen. Und dann hat der Moderator vorne angefangen. Ich glaube, die ersten fünf hat er noch vorgelesen. Es hat sich erstmal keiner gemeldet. Und um das zu beschleunigen, hat er erstmal alle zu sich gerufen, die einen Platz haben wollten in meiner Altersklasse. Und es waren dann doch noch ein paar gewesen, die nach vorne gelaufen sind und haben sich erstmal eintragen lassen. Und dann hat er die Namen geprüft, wo sind die gelandet, auf welchen Platzierungen. Und dann wurde ich tatsächlich als zweites hinter einem anderen Deutschen, lustigerweise, wurde ich als zweites dann auch aufgerufen. Ja, und dann wurde es wahr tatsächlich mit dem Slot für für Neuseeland.
War dann auch Freude dann da oder durch dieses, also dadurch, dass dein Name dann doch nicht, oder wurde er dann dreimal aufgerufen noch oder wie lief das ab?
Nee, als wir vorne waren, haben wir ja die Namen gegeben und dann hat der die nach der Reihenfolge aufgerufen und eigentlich wurden dann die ersten sechs, die aufgerufen waren, sind ja auch nach vorne gegangen. Die hatten ja auch ihren
Ja.
Namen dann in den Ring geworfen quasi.
Genau, ja.
Genau, deshalb,
Aber in dem Moment, als ihr da alle nach vorne gegangen seid, hattest du da schon dann gewusst, dass es das eigentlich, also dass es eigentlich geklappt haben müsste?
Ja, man
Weil.
glaubt man seinen eigenen mathematischen Fähigkeiten dann nicht in dem Moment. Also ich hatte natürlich mitgezählt, ich wusste, 6 Plätze sind's. Und als dann, ja genau, die ersten, ja, das war ja wirklich die ersten fünf wurden ja aufgezählt, genau. Und die haben keinen Platz genommen. Das hieß, es musste eigentlich nur noch einer abspringen, dann hätte ich den bekommen. Und Da habe ich eigentlich schon ein gutes Gefühl gehabt, aber man kann ja nie sicher sein. Man glaubt ja dann seinen eigenen Rechnungen nicht.
Ja. Also war dann doch die Erleichterung groß, als dann dein Name gefallen ist und auch schon so früh gefallen ist, als Zweiter in der AK. Und die Freude auch. War deine Familie mit da?
Ein paar waren da. Die meisten sind dann erstmal wieder zurückgegangen ins Hotel, um sich, weil es auch ein langer Tag war für
Ja,
die meisten.
klar.
Also der deutsche Part, sag ich mal. Also die Justice League die war vor Ort. Also meine Cousinen waren vor Ort und haben das begleitet. Und ja, das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, als dann mein Name gerufen wurde, kam auch Freude auf. Aber ich glaube, viel mehr waren auch so ein bisschen, man konnte es noch nicht so richtig fassen, dass es jetzt doch so geklappt hat. Weil so ein Rennen, so ein Ironman-Rennen, trägt man irgendwie, also ich jedenfalls, immer ein paar Tage noch mit. Also, was man da alles mitgenommen hat, diverse Emotionen, Erinnerungen, etc. Da brauche ich immer ein paar Tage, um da runterzukommen wieder. Oder es geht da, dann wäre ich auch nicht arbeitsfähig, muss ich echt ehrlich sagen. Und und ich habe dann wirklich ein paar Tage gebraucht, um das überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Und ich glaube, der Moment, wo ich das erst verstanden habe, das war eine Begegnung. Also wir sind dann, danach begann quasi erstmal die Saisonpause für mich. Wir sind dann auch nach Palawan in den Urlaub gegangen. Und beim Abflug, also in der Woche waren wir da, und beim Abflug im Flughafen bei El Nido kam mir ein Athlet entgegen, der war bei mir im Hotel. Und hat er mich gefragt, woher komme ich? Und er meinte auch, das ist so heiß hier, ich weiß gar nicht, wie ich das hier schaffen soll. Und also er kam aus London, also wir hatten ähnliche klimatische Vorbereitungsbedingungen, sag ich mal, oder wie er es gesagt hatte. Und den hatte ich dann am Flughafen wieder getroffen. Und dann haben wir kurz über das Rennen geredet. Und er meinte, ja, ich habe mich für Neuseeland qualifiziert. Ich auch, meinte ich dann. Und am Ende habe ich dann gesagt, ja, dann sehen wir uns ja Ende des Jahres. Und dann guckt er mich erstmal so unglaublich an. Warum sollten wir uns nochmal wiedersehen? Und dann hat er erst verstanden, ach ja, stimmt. Wir sind ja qualifiziert für die WM. Und erst, glaube ich, in dem Moment, also bei ihm auch sehr wahrscheinlich und auch bei mir, wurde es noch ein bisschen wirklich klarer, am Ende des Jahres kommt noch mal was Großes.
Ja, kann man durchaus so sagen. Okay, dann wusstest du, dass das auf den Philippinen geklappt hatte, obwohl du das ja schon vorher ein bisschen ad acta gelegt hattest mental. Und ja, erstmal Offseason gemacht. Wie lange hat die gedauert?
Ja, auf den Philippinen waren wir noch. Ja, ich glaube, ich war insgesamt 2 Wochen danach, habe ich dann erstmal nichts gemacht und dann ist man wieder langsam wieder reingekommen.
Und dann, wenn man sich das überlegt, okay, das war am 9.6., sagtest du vorhin.
Ja, genau. Ja, und Ende Juni ist man dann Anfang wieder so leicht ins Training, in den Trainingstrott reingekommen.
Ja, und dann im Prinzip ist ja gut, dauert die Saison dann vielleicht normalerweise noch 3 Monate, aber wenn wir jetzt auf den Kalender gucken, jetzt ist Dezember und dein nächstes Saisonhighlight war noch nicht da. Also könnte man sagen, du hattest eine sehr, sehr lange Vorbereitungssaison auf jeden Fall. Ja, wie bist du dann wieder eingestiegen oder was hat dich dann zwischendurch alles noch begleitet?
Ja, ich hatte eigentlich dann geplant, oder beziehungsweise das habe ich ja auch so gemacht, dass ich der längste Triathlon oder das Triathlon-Highlight ist ja dann abgeschlossen gewesen nach Plan. Und dann hatte ich im Sommer Sprintdistanzen eigentlich auf dem Plan gehabt. Das heißt, Köln, in Wilhelmshaven, bei Oldenburg habe ich Sprintdistanzen gemacht. Und dann wollte ich den mit dem Marathon in Köln im Oktober die Saison quasi abschließen.
Ja, du sagst schon wolltest.
Ja, aus zwei Gründen hat das nicht so optimal funktioniert. Ich habe nämlich seit Sommer ein bisschen Probleme mit der Achillessehne. Deshalb bin ich den Marathon auch nicht durchgelaufen, weil ich dann jetzt auch für Neuseeland jetzt nichts gefährden wollte. Also ich bin da leider jetzt auch von den Umfängen auch noch nicht da, wo ich mich eigentlich sehen wollte. Laufen geht. Ich kann auch den Halbmarathon zu Ende laufen. Ich bin auch später noch einen Halbmarathon gelaufen. Aber also in der Vorbereitung für den Marathon jetzt keine 30 Kilometer oder über 2 Stunden gelaufen, weil ich dann doch versucht habe, doch mit der Achillessehne das in den Griff zu bekommen und da nichts zu überstürzen. Ja, und dass das nicht der Saisonabschluss wurde, ist ja dann noch klar mit Neuseeland, dass da jetzt nochmal was vorbereitet werden muss. Und bisschen ähnliche Herausforderung, sag ich mal, für die Vorbereitung. Für die Philippinen war der Fall, dass es hier nicht warm genug war in Deutschland. Jetzt ist es für Neuseeland sehr kalt für lange Radausfahrten. Und auf der Rolle fahre ich nicht so gerne, also jedenfalls nicht so lang. Ich habe es aber tatsächlich jetzt sogar bis in Dezember hinein geschafft, irgendwie noch nach draußen zu gehen. Und boah. Ich habe ja keine lange Hose bisher geholt. Ich dachte, das geht schon irgendwie. Und gestern war irgendwie der kälteste Tag des Jahres.
Okay, du weißt also, du bereitest dich auf eine Mitteldistanz im Dezember vor und gehst vorher draußen Radfahren mit kurzer Hose. Hui.
Ja, da wieder naiv und gutgläubig, dass das Wetter schon passt. Davor, die Wochen, ging es irgendwie immer von den Temperaturen, fand ich. Aber der Höhepunkt war jetzt doch das letzte Wochenende, wo ich dann ein bisschen früher auch nach Hause gefahren bin, weil mit die
Lang war die
Kombination Wind
Anne.
und Kälte, ich glaube 2,5 Stunden, auf dem Plan stand 3.
Okay, aber die Kombination Wind und Kälte war nicht deins. Besitzt du denn Überschuhe?
Ja, die habe ich mir tatsächlich noch besorgt.
Kurze Hose, Überschuhe, gern gesehene Kombi. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich.
Ja,
Gut, also.
das ist auch irgendwie Wettkampf der Gegensätze ist. Auf den Philippinen war das Wasser zu heiß eigentlich mit 30 Grad. Und ich weiß noch, Anfang Juli kamen die ersten Infos zum Wettkampf. Ja, Athlet galt es nicht, aber irgendwie ein paar Infos, also die Strecken kamen raus, wie sieht das Streckenprofil aus. Und da musste ich schon ein bisschen schlucken, als ich gesehen habe, was für erwartete Wassertemperaturen da stehen. Da standen irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zwischen 12 und 19 Grad. Und dann dachte ich, okay, dann
In
gefühlt
Neuseeland.
anscheinend. Also jetzt sind die
Ach, krass.
Wassertemperaturen auch nicht über 20 Grad, was ich bisher gehört habe. Also die Außentemperatur ist jetzt irgendwie Richtung 25 Grad, aber das Wasser ist jetzt noch nicht so warm. Oder ich glaube, generell sind die Seen da auch nicht so warm.
Okay, also der Neo kommt auf jeden Fall mit.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass der den in Singapur auf den Philippinen erst gar nicht dabei hattest.
Ja, das mit dem Neopren habe ich ja auch bei meinen Sprintdistanzen gemerkt. Ich gehe die Sprintdistanzen eigentlich immer ohne Neo, beziehungsweise letztes Jahr ohne Neo. Und ich hatte den Neopren das letzte Mal, glaube ich, letztes Jahr beim Ironman angehabt. Und in Köln muss man aber den Neopren anziehen, weil man da in den Rhein geht. Und irgendwie habe ich die Zeit natürlich total unterschätzt. Also man musste irgendwie von der Wechselzone zum Schwimmstart hin. Das war irgendwie auch 1 Kilometer. Und dann habe ich gedacht, ich kann mir dann noch hier das Briefing vorher anhören, das Race Briefing. Und dann habe ich noch genügend Zeit, mich umzuziehen. Und dann habe ich den Neo nicht anbekommen. Und das war irgendwie 10 Minuten, dann 5 Minuten vor Start. Und dann sind alle schon runtergelaufen zum Startpunkt, also mein Block. Und ich war da noch drin und dann hatte gerade mal den Arm oder so drinne gehabt.
War es ein Massenstart oder Rolling Start?
Rolling Start war das. Das
Okay,
heißt,
also immerhin nicht so schlimm, wenn man ein paar Minuten später da ist.
ja, also ich bin dann auch wirklich reingekommen, da waren schon die ersten schon längst los. Und dann bin ich wirklich, glaube ich, fast der Letzte, der ins Wasser gesprungen ist, weil ich die Neo nicht anbekommen habe.
Aber der war dann zu, als du im Wasser
Ja,
warst.
der war dann zu.
Wie hast du es geschafft, dich reinzuarbeiten in den Neo? Hast du dir Hilfe geholt oder hast du es doch noch selbst geschafft?
Irgendwie habe ich es, glaube ich, doch noch geschafft. Aber das wurde schon etwas knapp, ja. Das mache ich jetzt in Neuseeland natürlich nicht, da mache ich das sehr bedacht.
Hast du den vorher jetzt ein paar Mal angehabt noch?
Nee, auch das. Also da, ich bin ja sehr selten im Freiwasser. Und jetzt in der Vorbereitung, ich weiß nicht, bei der Kälte habe ich noch weniger Lust, da draußen mit dem Neo zu schwimmen. Ich habe aber eigentlich keine Probleme damit, Neopren oder im Freiwasser generell. Wenn ich da drin bin im Wettkampf, dann ist es eigentlich für mich weniger, also ich finde es fast angenehmer als das Rumgeschlage im Schwimmbad irgendwie mit den ganzen Leuten.
Okay, ja.
Aber vielleicht, weil ich da auch ein bisschen Abstand halte zu der ganzen Herde, die dann im Zentrum da sind, da halte ich immer ein bisschen Abstand. Also da ging es eigentlich bisher immer ganz gut. Außer jetzt die ersten Meter vielleicht auf den Philippinen, als das Chaos begann.
Ja, aber auch wild von Rolling Start mal eben auf Massenstart umzuschwenken, ist schon auch wild. Ja, gut, du sagtest gerade schon, komplett gegensätzlicher Wettkampf und Wassertemperatur relativ frisch. Wie ist die Radstrecke?
Die Radstrecke, wo beginne ich am besten? Ich glaube erstmal mit den negativen Punkten, die es soll. Vor allem die erste Hälfte, ja, ich will nicht bergig sagen, aber es geht die ganze Zeit hoch und runter. Du hast da irgendwie teils ein bisschen steilere Anstiege, dann geht es wieder schnell runter. Und auf dem Rückweg soll es sehr windig sein. Das heißt, du sammelst schön Höhenmeter und es ist windig.
Ach,
was,
schön.
Was dann aber immer im Anschluss kommt, aber es ist eine schöne Gegend. Also die Strecke soll wirklich sehr schön sein. Du kommst an Wasserfällen vorbei, also wirklich eine sehr schöne Landschaft, die du da durchfährst. Also wenn du das schon länger brauchst, dann kannst du nochmal die Landschaft deutlich mehr genießen vor Ort. Und also ich glaube auch generell, das wird von der Location her was komplett anderes sein, was ich bisher gesehen habe. Von der Landschaft, auch der See, glaube ich, der wird, ich gehe mal davon aus, dass er sehr klar sein wird. So wie das bisher aussah oder was ich gesehen habe. Und auch die Laufstrecke, die war, fand ich schon sehr einladend. Obwohl die auch ein bisschen bergiger ist, als ich dann auf Google Maps mir das ein bisschen genauer angeschaut habe, weil auf dem Profil, Höhenprofil von der Laufstrecke bei Ironman zeigt die irgendwie so ein paar Ausschläge nach oben. Ich dachte, wo sollen denn da Ausschläge nach oben sein? Und dann gucke ich wirklich auf Google Maps, stelle mich da quasi mit diesen Männchen da rein und dann sieht man tatsächlich, dass man manchmal kommt richtig nach unten und nochmal nach oben richtig sehen kann. Also bin ich gespannt, wie das dann in der Realität aussieht, aber es sieht nach Lust aus, da zu laufen.
Okay, ja, das klingt schon mal schön. Ich gehe davon aus, ich war noch nie in Neuseeland, aber ich gehe davon aus, dass die Luftfeuchtigkeit in dem Fall vielleicht eher nicht so das Problem wird. Die ist nicht so hoch, ne?
Nee,
die ist eher ziemlich trocken, oder?
Also es wird jetzt nicht so brutal sein, also ich kann es gar nicht sagen, in welche Richtung das wirklich geht, ob es wirklich trocken oder ein bisschen, ja, ich lasse mich da überraschen. Also ich sag mir da aber auch eins irgendwie, also ich glaube, von den Bedingungen her, glaube ich, gibt es nicht mehr so viele Rennen, was ich da auf den Philippinen erlebt habe. Auch der Sommer in Deutschland, ich kam dann hier an und ich weiß noch, da gab es tatsächlich ein paar Tage, wo es 30 Grad waren, dieses Jahr. Und ich bin draußen laufen gewesen und dann habe ich übergehört, irgendwie, passt auf, geht am besten morgens laufen. Oder ich habe auch von vielen gehört, ich bin morgens gelaufen, weil es so heiß wird am Nachmittag. Und ich bin dann wirklich am Nachmittag gelaufen und die Anpassung war immer noch da. Das heißt, mir hat da eigentlich wenig ausgemacht. Man schwitzt natürlich immer noch wie verrückt, aber man ist dann nicht einfach sofort K.O. bei der Hitze.
Ja.
Und ja, aber das wird mir jetzt auf Neuseeland wenig bringen. schätze ich. Jetzt ist die Anpassung, egal in welche Richtung, weg.
Ja, sprechen wir von Anpassung. In der Facebook-Gruppe hast du schon gepostet, dass deine Sachen im Prinzip gepackt sind. Und wann geht's denn los? Wann fliegst du hin?
Diesen Samstag, am 7.12., fliege ich dann nach Neuseeland, Auckland, wo ich dann gefühlt eine halbe Woche im Flugzeug sitze und dann am Montag vor Ort ankomme.
Ja, wie lange dauert der Flug?
Der erste, also ich fliege von Frankfurt nach Doha, der geht circa 6 Stunden und von Doha bis Auckland sind es, glaube ich, 16 Stunden.
Ja. Ah ja. Wird auch gut anstrengend.
Ja.
Glaube ich. Diesmal kommt dein Rad aber mit.
Ja.
Also es gibt kein neues Decathlon-Rad.
Nee, diesmal, und da wurde ich auch häufiger gefragt, wie gehst du denn das Rennen an? Dabei sein ist alles oder nach welchem Motto gehst du da quasi hin? Und wie soll ich das sagen? Es ist für mich, wenn man schon bei so einer WM dabei ist, ist es auch irgendwie eine Art Respekt, dass man bei so einem hohen Niveau dabei sein kann oder da teilnehmen zu dürfen. Und deshalb auch von der Vorbereitung her wirklich alles so weit trainiert, dass es da auch wirklich die bestmögliche Leistung absolvieren kann. Das heißt, oder was am Renntag passiert, kann man nicht beeinflussen, aber man will schon irgendwie die bestmögliche Leistung da absolvieren. Und ja, das ist dann irgendwie, ich glaube, ich kann dann auch irgendwie von der Einstellung gar nicht anders. Man muss dann irgendwie auch ein bisschen Zug, sonst wird das Training auch ein bisschen schleifender.
Ja, und das, du hast dich aber vollkommen fokussiert darauf vorbereitet, wenn ich das so raushöre.
Bis auf die letzte halbe Stunde jetzt am Wochenende draußen auf dem Rad habe ich eigentlich wirklich fast alles, was ich jetzt tun kann, vor allem auf dem Rad getan. Also auf dem Rad fühle ich mich wirklich so gut vorbereitet wie eigentlich noch nie. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich jetzt Laufkilometer weniger und Radkilometer mehr habe am Anfängen. Mal gucken.
Aber vom Verhältnis her, 2,5 Stunden Radausfahrt hast du jetzt gemacht und es ist 70,3. Also im Prinzip, also meine Ansicht nach, passt doch alles. Ist ja jetzt nicht zu wenig dann. Und das war ja nicht deine einzige Radeinheit. Um noch einmal zurückzuspringen auf die Philippinen. Du hattest ganz am Anfang gesagt, okay, Halbmarathon unter 2 Stunden geht schon irgendwie.
Ja.
Was war deine Halbmarathonzeit? Ich will es wissen.
Das hat geklappt. 1,58 mal ist am Ende. das hatte ich aber auch, ich glaube, die ersten 18, 19 Kilometer hatte ich jetzt auch gar nicht im Blick gehabt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Motivation am Ende. Ich habe dann gesagt, ich bin ein bisschen schneller gelaufen oder einfach alles, was ging, weil ich glaube, ich noch gesehen habe, das kann noch klappen mit unter 2 Stunden. Und natürlich ging das immer wieder ein bisschen durch den Kopf, was ich dann vor einem Jahr gesagt und gedacht habe. Unter 2 Stunden geht immer. ja, aber ja, das hat dann noch gerade so gepasst und
Und wo wir schon bei Zeiten sind, was war deine Gesamtzeit?
Die war bei 5 Stunden 50.
Ah, okay, ja.
Also das ist dann auch immer, oder ich sag mal so ein bisschen die Einstellung und die Mentalität auf den Philippinen ist auch, also ich kenne das in Deutschland, wir haben hier, ich sag mal eigentlich die besten Bedingungen, wenn wir so einen Triathlon starten. Es sei denn, das ist wirklich so ein kompletter Berg-Triathlon. Und dann kann ich verstehen, dass viele sagen, ich will hier eine bestimmte Zeit schaffen. Bei solchen Rennen wie auf den Philippinen, und das sind den Einheimischen, glaube ich, auch klar, hier kann man nicht die absolute Bestzeit haben. Die Bedingungen schwanken manchmal auch richtig so stark. Es kann auch mal richtig windig sein. Und dann ist denen eigentlich die Zeit auch wirklich völlig egal. Wenn sie nachher im Ranking irgendwie besser da sind, das ist dann eher das, worauf sie sich freuen. Aber die Zeiten sind wirklich mehr als sekundär. Und das war der wesentliche Unterschied dann immer wieder, wenn ich dann in Deutschland mit anderen Triathleten mal spreche, wie fokussiert sie ja auf ihre Zeiten da chillen. Und wie locker das eigentlich auf den Philippinen dann ist.
Ja, das ist ja auch schön, eine andere Einstellung zu haben in der Richtung und nicht so darauf fokussiert zu sein. Und dann waren wir eigentlich gerade im Prinzip bei deiner Vorbereitung oder bei deinen letzten Vorbereitungen. Was hast du noch geplant so in der direkten Vorbereitung? Weil wir sprechen ja am 2. Dezember miteinander. Und es sind keine 2 Wochen mehr, ohne dich jetzt nervös machen zu wollen. Aber ja, du sitzt erst noch im Flieger und dann versuchst du dich da hinten noch ein bisschen zu akklimatisieren mit ein bisschen Laufen, Schwimmen, Radfahren?
Ja, also ich habe das auch über Hannes Hawaii Tours gemacht und die haben dann quasi auch die Woche soweit geplant. Es gab immer wieder Updates, das ist das, was ich ganz am Anfang, also im Vorgespräch meinte. Ich versuche meine Vorfreude zu bremsen, damit ich noch arbeitsfähig bin. Aber immer wieder kommt mal so eine Mitteilung rein, das und das, oder man guckt auf den Tag oder den Wochenplan, den sie da erstellt haben. Und dann ist man erstmal da drin und dann habe ich auch schon gesehen, da stehen auch schon ein paar Einheiten drin, was sie geplant haben. Also direkt am Montag steht schon eine kleine Laufeinheit drin. Mal gucken, wie gut die klappen wird. Und vor Ort habe ich aber auch noch diesen Hooker Fun Run von Ironman, den ich da mit teilnehme. Das ist ein 5-Kilometer-Lauf. Das ist nochmal so einen letzten, ich sag mal, intensiveren Test, aber kurz. Und es gibt dann noch eine Radausfahrt, wo man sich die Strecke wahrscheinlich erkunden kann. Es gibt, glaube ich, die ersten Tage standen auch Testschwimmen an. Also alles einmal durch, dass man die Strecke da auch kennenlernt. Und ich lasse mich da aber einfach mal leiten von dem, was die da auf dem Plan stehen haben und mich da überraschen, was wirklich kommt.
Ja, genieß es einfach.
Ja, das auf jeden Fall.
Hast du da so ein Bild von dir im Kopf? Also du sagst schon, du möchtest dein Bestes geben, aber bereitest du dich auch vor, indem du dir beispielsweise vorstellst, wie das ist, dann da ins Ziel zu laufen?
Ziel tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, habe ich es noch gar nicht so richtig bildlich vor Augen gehabt. Also was ich immer mache und ich weiß nicht wie, also wenn ich größere Events oder Highlights habe, dann gucke ich mir tatsächlich irgendwelche YouTube-Videos an von den Rennveranstaltungen. Ich gucke mir teils auch auf Google Maps dann irgendwie Streckenpassagen an, wenn mich da irgendwas interessiert, um einfach ein Bild zu haben. Und dann trägt man das irgendwie auch vor Augen in den Trainingseinheiten, in anderen Momenten, wie man dann entweder schwimmt, läuft oder Rad fährt. Jetzt ein Ziel direkt, das habe ich jetzt nicht so vor Augen, aber ich habe eigentlich aktuell die ganze Zeit vor Augen, wie ich eben schon kurz erwähnt habe, dass man auf der Laufstrecke irgendwie hoch und runter gucken kann, wie ich da momentan irgendwie da runterlaufe und den Taupo-See auf der linken Seite sehe. Das habe ich jetzt irgendwie jetzt seit ein paar Tagen vor Augen.
Schön, ja.
Und ja, das Ziel, das sehe ich dann, wenn ich dann vor Ort bin, wie das tatsächlich aussieht. Aber ja, da konsumiere ich momentan irgendwie auch alles Mögliche dann, um mir wirklich ein Bild zu schaffen.
Du hast gesagt, auf den Philippinen hat dich deine Familie im Ziel erwartet. Wer begleitet dich? Ist wieder jemand dabei und wartet im Ziel auf dich?
Dadurch, dass wir jetzt alle auf den Philippinen waren, ist natürlich auch bei einigen das Urlaubskontingent ausgeschöpft. Und ich fahre tatsächlich alleine hin.
Okay, und lässt sich dann von denen, die deine Begleitung mit Hannes Hawaii Tours quasi anfeuern und ins Ziel bringen?
So,
und,
ja.
Ja, aber ich glaube, du kannst dir ganz dolle sicher sein, dass aus der Ferne alle mit dir mitfiebern. Und ja, auch wir von Power & Pace dir natürlich ganz, ganz dolle die Daumen drücken. Und ja, einfach nur alles das Beste mit auf den Weg geben. Und vielleicht fühlst du dich ja an so einem kleinen Anstieg, kleinen oder größeren Anstieg, dann nochmal, dann denkst du daran, dass dir die ganze Community die Daumen drückt und mitfiebert und vielleicht hilft dir das nochmal, den Berg hochzukommen.
Ja. Das bestimmt.
So, was steht denn in der nächsten Saison für dich an, wenn du deine 70.3 WM erreicht hast?
Ja, nächstes Jahr wird sehr marathonlastig und ich werde in Sevilla und in Wien starten und in Wien wird zum ersten aufeinander kommen, mit einem anderen Power and Pacer kommen, den ich wahrscheinlich viermal noch auf der Rennstrecke ja hoffentlich nicht nur vor mir habe oder nur vorhin hinten sehe, den geschätzten Dennis Voss, liebe Grüße von hier, den werde ich wahrscheinlich in Wien treffen auf der Rennstrecke und bei der Power and Pace Trophy hat er sich, soweit ich meine, auch bei der Sprint und bei der olympischen Distanz angemeldet und da war auch das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, als er mich 2022, als wir auf der olympischen Strecke waren, mich überrundet hat. Da habe ich ihn das allerletzte Mal gesehen im Wettkampf. Und das ist eine kleine Motivation für nächstes Jahr, dass das nicht so klar endet wie 2022. Und genau, ein viertes Mal wird es wahrscheinlich dann auch beim Nordseemann in Wilhelmshaven kommen. Da hat er sich, glaube ich, für die Mitteldistanz angemeldet, die ich da auch im Sinn habe, nächstes Jahr. Genau, und die anderen Wettkämpfe nächstes Jahr oder die Highlights sind dann nochmal im Ausland, Valencia Ende des Jahres und je nachdem, ob ich da reinkomme, vielleicht den Major-Marathon in Sydney.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wo schätzt du deine Chancen am größten ein? Dennis auf den Marathon zu schlagen oder auf einem der Triathlons? Bei einem der Triathlons.
Ursprünglich hätte ich gesagt, im Laufen, also dann wahrscheinlich beim Wien-Marathon, aber wenn ich mir seine Strava-Ergebnisse oder Zwischenzeiten so ansehe, wird das ein hartes Stück Arbeit. Vielleicht noch auf der Sprintdistanz, aber der ist unglaublich stark auf dem Rad, muss man sagen. Und Schwimmen ist ja auch eine andere Welt aus meiner Sicht. Ich hoffe, es wird so knapp wie möglich. Werde ihn aber, ich hoffe, dadurch ein bisschen pushen, dass er sich dann auch die WM-Quali für Hawaii holt mit Sonderleistungen.
Okay, also du wirst ihn auf jeden Fall ein bisschen jagen auf den Wettkampfstrecken. Und wir sind auf jeden Fall gespannt darauf, wie die Duelle jeweils ausgehen. Aber erstmal auch ganz liebe Grüße an dich, Dennis. Und ja, wir werden das Ganze hier verfolgen und mal gucken, ob du, Adrian, nicht ein bisschen gefährlich werden kannst. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch, dir ganz viel Erfolg und Spaß zu wünschen für deine Reise, für deinen Wettkampf in Taupo und dir einfach zu wünschen, dass du das ganz dolle genießen kannst und dass du einfach einen herrlichen Tag und generell eine herrliche Zeit da verbringen kannst.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich, dass du nochmal beim Community Chat zu Gast warst und hoffe, dass du uns auf dem Laufenden hältst, wie deine Nächte und Tage vor dem Wettkampf verlaufen sind und auch wie natürlich die WM dann für dich gelaufen ist, weil ich glaube, das interessiert uns alle und da werden wir ganz dolle mitfiebern und freuen uns, wenn du dann am Ende berichtest.
Werde ich machen. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann wünsche ich allen Power und Pacern, die jetzt gerade zuhören, eine wunderschöne Adventszeit weiterhin. Und macht's gut. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger.
in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before. Champion, 'cause that's how winning's done, and you're a champion.